Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stress Relief Podcasts von Sebi und Kaiser. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar Alisa Menkhaus vom Label Sosumo AI. Ich begrüße Sie herzlich und freue mich auf den Podcast. Mein Name ist Olli, ich bin Fotograf und schönen Start in die Woche.
Meine wunderschön verehrten jungen und alten Dressies, mein Name ist Kaiser. Hier eine kurze Public Service Announcement, denn wir haben uns wieder mit den Freunden von Essex, Charlotte und Steffen und den Freunden von Bam Berlin zusammengetan und verlosen einen Gil Kayano 14 in einem unfassbar wunderschönen grauen Colorway. Feedbacks von Sebi und mir folgen, freut euch schon drauf. Was ihr machen müsst, ab dem 27.03., also ab Samstag, heute, während ich das aufnehme, ist Freitag, gleich kommt die neue Folge raus. Also ab morgen könnt ihr auf Instagram auf dressrelief.podcast gehen und euch die Regeln dazu durchlesen und ihr könnt diesen Schuh gewinnen und ihr werdet damit umwerfend aussehen. Shoutout an Essex, Shoutout an Bern Berlin, Shoutout an euch, weil wir euch lieben. Peace und viel Erfolg.
Hallo, Halle, Hallö, Halli. Kaiser erstmal wieder schön am Rauchen für die Soundeffekte.
Entschuldigung.
Wie immer. Kaiser, was geht ab? Hallo, Dressies.
Hallo,
Was
lieber
redet so und
Sebi.
so?
Ja, einiges. Es ist wieder soweit. Wir nehmen eine neue Folge auf. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen vorgearbeitet, weswegen es mir vorkommt, als würde ich gerade aus dem Urlaub kommen und ich heute Morgen auch den ganzen Tag überlegt habe, wie man nochmal Podcasts aufnimmt. Aber nee, ich freue mich sehr. Es war viel los in den letzten Wochen. Das Wetter wird langsam ein bisschen besser.
Hier
Ich habe
nicht.
sehr, sehr viel gehört. Bei
Arschkalt.
euch nicht, bei euch
Nee,
kalt.
es ist ekelhaft. 2 Grad.
Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, weil so schönes Wetter ist. Entspannte 8 Grad und naja, sonst nichts besonders Neues. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Was gibt's
Bin
bei
auch
dir
sehr
Neues?
gespannt. Es gibt eine neue Jacke, die habe ich mir bei Just Bielefeld geholt. Das ist eine alte Fanta-Jacke, wo hinten
Die ist
Trinke Fanta
herrlich.
draufsteht aus der Bambucha-Zeit. Also ziemlich daneben, aber auch
Was
geil.
ist denn die Bambucha-Zeit?
Diese Trinke Fanta sei Bambucha-Kampagne.
Oh, die
Anfang
ist
der
aber auch schon
2000er.
etwas älter. Okay.
Ja.
Nicht schlecht. Schöne
Sonst.
Grüße an den Freund von Just.
Und sonst bin ich sehr gespannt, was die liebe Alisa uns heute zu erzählen hat. Unsere Gästin.
Ja. Hallo alle zusammen. Ich
Warte,
freue mich, dass
du
ich heute
kannst
bei
dich
euch
noch
sein
nicht
kann.
vorstellen. Du kannst dich noch nicht vorstellen.
Ach so.
Wir machen natürlich eine ordentliche Einleitung noch. Und Silvi, erzähl doch vorher, was trägst du denn heute?
Eine Polo-Cap, weil meine Frisur nicht sitzt.
Verstehe
Ein
ich.
Starter New York Yankees Pulli. Ali kriegt WhatsApp-Nachrichten. Eine Uniqlo-Hose aus Kord. Und so geile Socken, die meine Mama mir mal aus dem Tchibo mitgebracht hat. Das ist so ein
TCM?
Disney-Tier drauf. Das Party Animal steht da drauf.
Ist es von der Marke TCM?
Bestimmt TCM Disney Collabo.
TCM ist eine Marke, die ich gerne sehr pushen würde, definitiv. Genauso wie ich mich in letzter Zeit sehr viel mit ich weiß nicht, ob es eine deutsche Marke ist, mit der Marke Champ beschäftigt habe. Das ist ein Turnschuhhersteller. Aber da kommt noch mehr, da muss ich mir noch meine Gedanken zu machen. Gleichzeitig kann ich ja noch ganz schnell, damit wir endlich beginnen können, sagen, was ich trage. Ich trage auch der Haare wegen eine Ben Davis Mütze, ein Stussy Ratten Shirt, denn die Stussy Ratte kann fast mit dem Polo Bear mithalten.
Nö.
Eine fast. Ne, es kommt am nächsten dran. Danach kommt dann der Wendel Sport Bear und dann kommt der Sido Bear und es wird sicher noch ein, zwei andere Bären geben. Warte, warte, diese
Den Burberry Bear.
den Burberry Bear, den kenne ich nicht,
Der
aber
ist sehr
es gibt
schlecht.
noch gibt's noch den Grimy Bear.
Keine Ahnung.
Und dann gibt es noch so eine andere
Es gibt einen
Marke.
DGK Bear, gibt's noch.
Naja, gut, aber
Egal.
reden wir von den Bären, die halt auch cool gekleidet sind. Naja, wie dem auch sei, dazu trage ich ein paar Crocs in Batikmuster. Habe heute den ganzen Tag, und deswegen muss ich das unbedingt sagen, einen Schuh getragen von den guten Freunden von Vorschuß aus München. Ganz lieben Gruß an die.
Galligrü,
Bin
die hören
nämlich
bestimmt zu.
stolzer
Der
Besitzer
Jörg ist ja
eines.
seines Zeichens auch dressy.
Ich bin stolzer Besitzer eines 5A Straßenweiß, ein sehr schöner weißer Schuh mit grauer Sohle, auch von Kennern als G-Unit-Schuh in Edel bezeichnet. Bin ich sehr stolz drüber. Des Weiteren
weil ich gerade drin bin und Benehmen habe, deswegen meinen Hut abnehme, trage ich nicht den Hut von Unfair Athletics, den ich seit einer Woche trage. Vielen lieben Gruß nochmal an Unfair Athletics, dass sie mein Buckethead Game unterstützt haben. So, jetzt hätten wir das hinter uns gebracht. Wir haben jemanden da, der kreativ ist, der sau cool ist und die schönsten Klamotten macht, die ich mir vorstellen kann.
Und sie ist manchmal auch nett.
Sie ist sehr, sehr nett. Ich erinnere mich daran, als ich sie kennengelernt habe, war das letzte Mal, dass ich eine ganze Flasche Pfefferminzschnaps auf dem Weg zu einem Club hingetrunken habe. Das heißt, wenn man mit ihr unterwegs ist, ist gute Stimmung garantiert. Ich hoffe, wir haben heute auch sehr gute Stimmung.
Geh davon aus.
Naja, erzähl du doch am besten nochmal, wer du bist. Schön, dass du hier bist, Anissa.
danke auf jeden Fall für die ganz lieben Worte. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein heute. Und schön, dass es euch allen gut geht in diesen verrückten Zeiten, auf jeden Fall.
Ja, noch. Das stimmt. Noch, aber wir geben uns Mühe.
Das stimmt. Das tun wir wirklich.
Dann erzähl doch mal, wer bist du und warum bist du? Und was machst du so?
Ich bin Designerin und Gründerin von unserem Modelabel Susumu Ai. Wir inspirieren uns von der japanischen Mode sehr und beziehen Stoffe auch aus Japan. Die werden auch in Japan hergestellt. Und momentan ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig, deswegen ist unser Unternehmen auch sehr nachhaltig. Wir produzieren nur on demand und wenn jemand bei uns im Online-Shop bestellt, dann, was ja jetzt momentan nicht anders geht, außer Online-Shop, dann wird das direkt in dem Moment auch für die Person, für die Kundin, für den Kunden produziert. Genau, so mal ganz kurz zusammengefasst.
Seit wann gibt's das Label?
Wie viel ist dein Outfit wert?
Ui, nein, entschuldige, Silvi, ich habe dich und ich habe keine Rücksicht genommen auf die
Reihenfolge,
die gottgegebene Reihenfolge der Dinge. Es ist so lange her, entschuldige, Silvi.
Alles gut dran.
Wie viel ist mein Outfit wert? Also ich trage gerade, ich bin nicht so gut mit den Zahlen, da ist mein Bruder dann immer schlauer, wie viel unsere Kleidungsstücke kosten. Aber ich trage gerade ein Oversized-Shirt von Susumu Ai, natürlich. Das ist wert, ich glaube, es ist 500 Euro wert, soweit ich weiß. Mhm. Genau, und eine weite Hose in Beige und meine New Balance in 990.
Geil.
Grau.
Also das gleiche wie immer.
Ja, genau. Das gleiche wie immer. So bequem wie möglich. Alles am liebsten so oversized.
Du hast möglich. Doch recht.
Jetzt darf Kaiser seine Frage stellen. Du bist ja auch immer noch in deinem Atelier und hast ja sicher den ganzen Tag gearbeitet. Da musst du dich natürlich auch bequem kleiden.
Ja, das stimmt. Das stimmt nicht. Also ich bin grundsätzlich einfach gerne jemand, der Oversize trägt. Ich glaube, dass die Inspiration eben aus Japan auch kommt, von der Streetwear. Und ich denke, man muss sich nicht irgendwie als Frau in enge Kleidung stecken. Also egal, ob man arbeitet oder nicht. Ich finde, dass so jeder sein Individuum irgendwie in seiner Kleidung finden kann. Und ich bin halt einfach gerne weit unterwegs.
Seit wann gibt's das Label?
Wir haben gegründet 2018 offiziell als GmbH, aber hatten schon ein Jahr vorher, also 2017 im Sommer, haben wir damit angefangen. Genau.
Und wie bist du dazu gekommen, deine eigenen Sachen zu machen? Hattest du einfach Bock, etwas japanischen Flair nach Berlin zu bringen, oder war das so eine reine Business-Strategie?
Ach, eigentlich habe ich das schon immer gemacht. Ich habe an der ESMOD studiert, hier in Berlin, Modedesign, war vorher noch in Tokio gewesen, bin dann erst zum Studieren nach Berlin gekommen und dann habe ich meine Abschlusskollektion, war sehr japanisch-deutsch inspiriert und ich war dann auch, um Stoffe einzukaufen, im Endeffekt nur, weil ich nicht die gleichen Stoffe haben wollte wie alle anderen Studenten und Mitstreiter und ich irgendwie was Besonderes vorzeigen wollte, bin ich nach Japan gegangen, habe da einfach Stoffe gekauft und seitdem benutzen wir eigentlich die gleichen Stoffe wie damals in meiner Abschlusskollektion. Und mein Interesse galt eigentlich schon immer der japanischen Kultur Und ich habe mich ja eigentlich immer gewundert, wieso wir so wunderschöne Stoffe und auch so geile Schnitte in Japan, auch Kimonos und sowas, auf den Straßen tragen, aber in keinem anderen Land wird es getragen. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dass in Japan die Tradition einfach so ein bisschen kaputt geht und viele Stoffproduzenten auch nicht mehr so gut existieren oder sich nicht mehr über Wasser halten können, weil viele einfach keine Kimonos mehr kaufen und daher einfach auch der Stoff nicht mehr produziert wird. Und kleine Unternehmen, die das schon seit Jahrzehnten gemacht haben, handgewebt, das nicht mehr produzieren können. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir weiterhin aus Japan die Stoffe beziehen, dann können wir automatisch auch das japanische Handwerk retten, aber zusätzlich eine tragbare Mode produzieren, also etwas, was man auf der Straße tragen kann, ohne dass man jetzt unbedingt ein fünfschichtiges Kimono tragen muss und auch versuchen muss, an sich selbst anzuziehen.
Habt ihr da so einen Hauptschneidermenschen, der den Stoff an euch verkauft, oder läufst du da immer durch die Stadt und gehst von Laden zu Laden und suchst dir die Sachen aus?
Also wir haben einen Hauptproduzenten in Osaka, der produziert die meiste Ware von uns. Die haben einfach auch wahnsinnig tolle Qualität und haben jetzt auch angefangen mit Wassersparen und so weiter. Also auch in die nachhaltige Richtung gehen sie jetzt, was ganz gut für uns ist. Dann haben wir auch noch aus Kyoto Stoffe bezogen. Da werden die Stoffe teilweise noch wirklich mit der Hand produziert. Da geht es um diese Obi-Bells, die so Gold auch mit drin haben. Also so goldene, nicht Gold, sondern so goldene Feen haben. Ne? Mhm. Genau, und ansonsten war ich eigentlich auch einmal im Jahr in Japan gewesen, sowieso um meine Familie zu besuchen, aber auch eben um nach neuen Stoffen zu schauen und nach neuen Unternehmen zu schauen. Die haben ja auch wahnsinnig tolle Jeans und Canvas und so weiter. Aber seit Corona ist das leider untergegangen. Ja.
Du hast gerade am Anfang von deiner Abschlusskollektion gesprochen, die du für dein Studium anfertigen musst. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn Leute ihr Studium beenden, und bin da immer sehr fasziniert von. Deswegen, wie muss man sich das vorstellen? Was für einen Umfang musst du dort eine Kollektion abliefern? Und zweitens interessiert mich sehr, was die deutschen Einflüsse waren, die du damit reingebracht hast.
Dirndl.
Ja, also der umfangreichste... Also der Umfang von einer Abschlusskollektion ist im Endeffekt nur bestehend aus, ich glaube, ich kann mich kaum mehr erinnern, ich glaube 5 Looks oder sowas oder 6 Looks, und da drin sind dann eben 2 Jacken oder eine Jacke, ein Mantel, ein Blazer, eine Hose, ein Rock, also wirklich von jedem Kleidungsstück irgendwie ein Teil und natürlich dann komplett individuell nach deinem eigenen Design und deiner eigenen Kreation. Also es gab auch Leute, die haben sich komplett Bridal oder sowas oder Kinder Kiko haben die dann gemacht, und dann haben sie halt irgendwie auch auf einmal 10 Teile gehabt. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr umfangreich, und das innerhalb von 6 Monaten. Also das war schon nicht so einfach. Aber ich hatte einfach das Glück, dass ich irgendwie mit meinen Stoffen herausstechen konnte und ein bisschen andere Sachen gemacht habe als die anderen. Und war dann schon im gewissen Vorteil, muss man schon sagen. Was war eigentlich deine zweite Frage?
Was der deutsche Einfluss war, den du mit den Kollektionen gebracht hast.
Genau. Ja, Dirndl, wie also ich schon beantwortet hatte.
Genau. Dirndl, ja. Das ist eigentlich eher europäisch. Also grundsätzlich, dass Frauen eben Hosen tragen, oder dass, das gibt es ja auch zum Beispiel in Paris noch nicht so lange, dass Frauen Hosen tragen, oder dass der Anzug auch für Frauen getragen werden kann. Also mehr so in diese Richtung habe ich mich eher inspirieren lassen und dann geschaut, wie kann man eigentlich einen Anzug auch japanisch aussehen lassen mit den japanischen Kimono-Schnitten. Oder wie kann man eine Hose produzieren, die aber aussieht wie ein Rock oder wie ein Kleid, das aber gewickelt wird und trotzdem, wenn man läuft, es aussieht wie eine Hose. Also Richtung bequemer Street-Style der Europäer oder der europäischen Frauen, als in Japan jetzt diese engen Kimonos zu tragen.
Mhm.
Ich habe ja auch einen engen Kimono von dir tatsächlich, aber der steht hier hinter mir in der Overkill-Box. Den werde ich, glaube ich, nie anziehen, weil es bei mir total albern aussieht.
Ich tausche
aber ich halte ihn in Ehren.
Ich finde ihn.
Ja, der ist sehr, sehr groß. Aber der ist, das war so witzig. Wir haben das alles an Jens angepasst.
Dazu muss man ganz kurz sagen, du hast, wie Sebi gerade angeschnitten hat, du hast eine Kollabo zusammen mit Overkill gemacht.
Ja, genau. Also das war eine Kollaboration mit Overkill und Nike. Und es ging um diesen Schuh, ihr wisst es besser.
Biotech.
Ich weiß es gar nicht mehr. Nike SB, ne?
Ja, dieser Biotech-Dank.
Genau.
Der Bunte,
genau. Und ja, und dann haben sie mich gefragt, weil es weil es ja ein Schuh war, der mal in Japan released wurde und sie wollten irgendwie den Release auch an Japan anlehnen und dann hatten wir überlegt, das wäre doch eine coole Idee, einen Kimono mit reinzulegen und mit Overkill fand ich das sowieso schon total cool, dass wir eine Kollaboration machen konnten. Ich hatte schon manchmal mit Jens oder mit Marc auch darüber gesprochen, wie cool es wäre, wenn wir mal irgendwas Cooles zusammen machen und da kamen wir dann wirklich echt gut zusammen. Und dann haben wir eben Jens in unserem Atelier gehabt und zur Anprobe des Öfteren und haben das natürlich alles an Jens angepasst. Und tatsächlich ist der Kimono sehr groß geworden. Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass er so riesig ist. Und als ich den anhatte, fand ich den auch richtig, richtig cool. Hab den natürlich an den Armen des Öfteren mal umgeschlagen, damit ich auch eine Tasse halten konnte. Aber im Endeffekt finde ich den Schnitt eigentlich ganz cool.
Ja, ich auch, aber mir steht der halt überhaupt nicht. Also
wie gesagt, wir werden irgendwas finden, dass man eventuell tauschen kann. Ich habe da großes Interesse dran.
Das war aber das jetzt nicht so ein fancy Japan-Stoff, oder? Das war normales Canvas. Oder hast du den auch aus Tokio? Oder
Kyoto? Nee, das war auch ein japanischer Canvas.
Ah, krass.
Ja.
Der kann was.
Das war, der kann wirklich was.
Primär hast du ja, wenn ich richtige Informationen habe, mit Damenbekleidung begonnen. Ist das richtig?
Ja, absolut.
Und
das ist meine Spezialisierung.
Okay, gut. Das Overkill-Projekt war ja dann sicher das erste Mal, dass du da in den Unisex- oder Männerbereich gegangen bist. Oder hast du da vorher schon was gemacht?
Nee, gar nichts eigentlich. Also ich habe grundsätzlich schon immer sehr großes Interesse an Menswear und auch grundsätzlich trage ich selber gerne Menswear, das muss ich auch schon zusätzlich sagen. Aber so richtig getraut habe ich mich das einfach noch nicht, weil ich einfach wirklich dafür ausgebildet worden bin, Maßschneider für Frauen und dann Maßschneider für Tailleure und eben Blazer und Anzüge eben. Und das ist halt, Menswear ist halt einfach nur eine ganz andere Kategorie und da sind die Schnitte auch wieder ganz anders und da müsste ich eigentlich von null auf lernen. Mittlerweile ist es ja so, dass wir eine Schnittmacherin haben, die, wenn ich ihr Zeichnungen gebe, die das dann umsetzt. Das heißt also, im Endeffekt bin ich in der tollen Situation, dass ich gesagt habe, hier sind die schönen neuen Teile, was auch immer wir machen, Kinder, Bridal, Menswear oder Womenswear, sie setzt es ganz toll um. Ist auch eine Japanerin, by the way.
Wie groß ist dein Team, das du hast?
Wir sind jetzt insgesamt noch nicht so viele. Also wir haben immer zwei Praktikanten. Und dann haben wir noch eine feste Mitarbeiterin und unsere Schnittmacherin ist Freelance, ist immer so zweimal die Woche da. Genau, und mein Bruder und ich.
Und jetzt ist es also bald soweit, dass du auch beginnst, Männerbekleidung zu machen. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja.
Wann können wir damit rechnen und was können wir erwarten?
Also ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass wir so in die Stoffe sind schon unterwegs. Und wenn die Stoffe da sind, dann müssen wir erstmal die Kollektion produzieren hier vor Ort und dann müssen wir die auch erstmal shooten. Aber ich denke, dass das so in 1 bis 2 Monaten safe durch ist und dann geht's auf jeden Fall sofort online.
Machst du das dann auch on demand? Weil du gerade gemeint hast, du musst produzieren, wahrscheinlich machst du dann erstmal nur die Samples, oder?
Ja, genau, also wir produzieren nur die Samples. Also wirklich immer nur so 1 oder 2 verschiedene Größen OG und dann werden die fotografiert an verschiedenen Models und so, geht es dann online. Und ja, genau, es wird on demand. Also wenn du jetzt sagst, Kaiser, ich will jetzt unbedingt genau ja, dieses Hemd haben. Und dann hätte ich aber eigentlich voll Bock, wenn das Hemd noch einen Ticken länger ist. Ich hätte gerne das Hemd 5 cm länger. Easy, kein Problem, können wir halt echt machen.
Okay, also, das ist richtig gut.
Ich finde das halt sau cool, wenn man jetzt mittlerweile einfach ein bisschen anfängt, anders zu denken. Und Männer schätzen es ja sowieso sehr, dass man eher wenige Teile hat, aber dafür halt eben langlebige Kleidungsstücke im Kleiderstrang hängen hat. Genau. Und und ich glaube, dass wir mit unseren Teilen, das sind zwar sehr basic Teile, aber die Stoffe sind wirklich wahnsinnig toll, die jetzt kommen. Und auch die Muster sind sehr, sehr schön. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Jungs alle Bock haben und dann halt auch einfach sagen so, hey, irgendwie hätte ich gerne, also ich habe halt insgesamt so super lange Arme, hätte aber voll Bock auf das Hemd, könnt ihr das irgendwie ein bisschen länger machen? So, kein Problem. Wir machen das ja eh hier.
Kannst du auch schon sagen, wie umfangreich die Kollektion für Männer werden wird? Also was wird da enthalten sein, was für Teile?
Naja, kann ich sagen. Ich muss nur irgendwie im Internet gucken, weil ich... Also wir haben auf jeden Fall 2 Hosen und ein Hemd und ein Over, also so ein Overshirt eher und eine Jacke. Also 2 Overshirts, eine Jacke, ein Hemd, 2 Hosen. Und dann habe ich noch sowas wie, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber das heißt auf Japanisch Hanten. Mhm. Das ist, wenn man so auf japanischen Sommerfests geht und dann diese...
Das ist etwas dicker,
aus dem,
ne?
Dorf. Ja, genau, das sieht man so über das Hemd drüber. Das sieht aber eigentlich aus wie so Teamkleidung oder sowas. Hinten ist dann noch so ein riesiges Logo von den jeweiligen Orten drauf.
Aha.
Und das wird dann halt, und jeder von dem Ort hat halt dieses Teil. Und das wollen wir halt auch produzieren, mehr so als Gag. Aber das kann man dann halt easy über ein T-Shirt, Longsleeve oder eben auch über ein Hemd tragen. Das sieht total geil aus.
Kann das für also Logo das, gar nichts.
Was für ein Logo würdest du drauf machen?
Aber klingt irgendwie von
Feuers, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall.
Oder Wedding 65.
Ja, ja, das überlege ich mir nochmal. Aber ja, wir gehören auf jeden Fall 100% zu Wedding, das muss man schon sagen.
Erzähl mir bitte was über die Entstehung des Logos. Ich habe was darüber gelesen, aber ich würde mich freuen, wenn du es nochmal erzählen würdest.
Ja, also das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das Logo ist das Familienwappen von unserer japanischen Familie, von unserem Großvater. Und das hat insgesamt 3 Papierschirme aneinandergereiht. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man das etwas besser. Selber fällt es einem aber nicht so direkt auf. Genau, und unser Großvater hat eigentlich schon immer an das geglaubt, was wir, mein Bruder und ich, in unserem Leben vorhatten. Und egal, was wir wollten, der hat uns immer gesagt, wir müssen einfach das verfolgen, was wir schon immer machen wollten und niemals aufgeben, was wir jetzt ja auch tun. Und Susumu ist der Vorname von unserem Großvater und heißt fortschreitend. Ai, der 2. Name von unserem Unternehmen, ist der 1. Buchstabe meines eigenen japanischen Namens und bedeutet Liebe. Und beide Namen zusammengesetzt ist halt fortschreitende Liebe plus das wunderschöne japanische Familienwappen als Logo ergibt natürlich die große Liebe, ne? Genau.
Wie ist dein japanischer Name?
Ganz normal Alisa, aber im Endeffekt sind es 3 Kanjis, mit 3 Kanjis geschrieben und diese Kanjis ergeben dann jeweils noch weitere eigene Worte.
Ja. Das wusste ich gar nicht.
Hast du direkt nach dem Studium, weil ich bin jetzt nicht genau in deiner Timeline drin, also ich weiß ja nicht die ganzen Jahreszahlen, aber hast du direkt nach dem Studium mit deiner Brand begonnen oder hast du vorher noch andere Sachen gemacht?
Ja, ich habe noch ganz viele andere Sachen gemacht.
Was denn so?
Oh. Also ich habe direkt, nachdem ich fertig war mit dem Studium, habe ich direkt als Schnittmacherin bei einem Berliner Brand gearbeitet. Die haben so German Jeans gemacht.
German Jeans.
Ja, also super. Also sie haben mit German Jeans gearbeitet von so Kohlarbeitern oder sowas, glaube ich. Oh, hier ist irgendwie WhatsApp offen auf meinem Computer, das muss ich jetzt erstmal schließen. Und das ging dann aber irgendwie erst nur ein halbes Jahr lang oder so, weil die Designerin sich mit dem Geld ein bisschen verirrt hatte und dann ist das Unternehmen untergegangen. Okay. Das war auf jeden Fall mein erster Job. Und danach habe ich, um relativ schnell auch an Geld zu kommen, weil ich ja arme Studentin war, mich direkt bei Uniqlo beworben, weil ich dachte so, ah, da komme ich ja easy rein, da sind ja die ganzen Japaner und so. Also habe ich dann für Uniqlo gearbeitet, für ein Jahr ungefähr.
Aber was hast du da gemacht?
Ich habe die Schneiderei geleitet, also die, wie sagt man, es gibt doch diesen Umschneideservice, ja, ja. Um die Hosen zu kürzen, gell? Mhm. Genau, ja. Da war ich in so einem ganz kleinen Kämmerchen ohne Fenster. Also es hatte Fenster, aber das war mit Uniqlo überklebt. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag innerhalb von Sekunden irgendwelche Hosenkürzer genäht. Das war auf jeden Fall mein zweiter Job. Und danach habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann als Freelance Stylistin gearbeitet, weil das irgendwie am einfachsten war, an Jobs zu kommen in der Zeit. Und habe dann aber auch als Designerin für verschiedene Brands gearbeitet, eben als Freelancer. Genau, und dann habe ich irgendwann für Nobitalei gearbeitet. Das war dann so der letzte Step, bevor ich das Unternehmen gegründet habe. Und da war ich irgendwie alles Mögliche. Da habe ich als Designerin angefangen zu arbeiten. Und dann sind voll viele Team-Members aus dem Unternehmen gegangen und dann ja wurde immer mehr Arbeit. Und irgendwann habe ich dann von Montag bis Sonntags durchgearbeitet und dann habe ich irgendwann zu meinem Bruder gesagt, was mache ich hier eigentlich? Und dann hat er gesagt, so, weiß ich auch nicht, aber bist ja blöd, wenn du für andere Leute designst und du im Endeffekt dein ganzes Leben aufgibst, noch nicht mal genug verdienst, ne? Mhm. Und dann ja, überleg dir doch einfach mal, was du in deinem Leben erreichen willst und dann schau mal, was du jetzt machst.
Also ja, kein Shoutout an Nobitalei.
Nee, also ja, ganz so ehrlich kann ich dazu nicht viel sagen, aber ihr wisst ja, wie die Modebranche so drauf ist und das war wirklich Modebranche Reality hoch 10 auf jeden Fall.
Okay, aber natürlich macht es Sinn und ist loblich, dass du deinen Träumen folgst und deine Visionen halt verwirklichen möchtest. Aber wie viel Prozent gab es bei Uniqlo, als du da, wenn du eingekauft hast als Mitarbeiterin?
Das war eigentlich gar nicht so viel. Also ehrlich gesagt voll traurig. Also okay. Wir hatten, glaube ich, immer nur so 15% oder so.
Ah, das ist ja total schlecht.
Das ist wirklich schlecht. Da kriege ich ja wieder,
dann wäre ich auch gegangen. Einkaufe.
Vor allem, du kriegst halt als erstes, worüber ich mich richtig gefreut habe, du kriegst als erstes, wenn du da anfängst zu arbeiten, ein Outfit umsonst. Das kannst du dir dann
auch. Ganz am Anfang haben die auch eigene Kimonos gehabt, ne?
Ja, genau.
Ah, so einen hätte ich so gerne. Ich
muss aber mal gucken. Aber das ist nur ausgelehnt. Die verkaufen die nicht.
Ja, die wird es doch sicher irgendwie bei Kleiderkreise geben. Da kriegt man doch auch so Deliveroo-Jacken oder so.
Das muss ich unbedingt mal schauen.
Zum Ausgangssperre umgehen.
Um vorbeizukommen und die Sachen sagen, ich muss die Sachen für die andere Filiale abholen. Bitte packt mir alle Easy Pants ein.
Echt? Bist du so ein Fan von den Easy Pants?
War ich. Ich hatte auch insgesamt, ich habe letztes Mal nachgezählt, 9 Stück. Aber dann, ja, das Gute ist bei mir ja, ich bin ja nicht ganz so groß, weswegen diese 7/8 Hosen für mich halt normal sitzen. Aber dann habe ich irgendwann mit weiteren Hosen angefangen und seit ich das erste Mal eine Ben Davis Hose anhatte, die halt unfassbar weit ist, will ich eigentlich nichts anderes mehr haben. Nur ist gerade ein bisschen schwer, welche zu besorgen. Die gibt's
ja, das stimmt. Aber bei uns gibt es bald welche.
Ben Davis Hosen.
Die weite Hose.
Ach so, ja. Da bin ich eh sehr gespannt drauf. Gehen die auch? Ach, könnte ich dann auch sagen, wenn ich mir einen bestellen würde, dass ich möchte, dass die bis ganz, ganz weit nach oben geht? Könnte man die auch nach oben länger
bis
machen?
Bis zu den Brüsten?
Nee, tatsächlich, Ben Davis Hosen trage ich bis weit über den Bauchnabel und das hat so ein wundervolles 50s Feeling oder so ein bisschen so Kalifornien-mäßig und da bin ich ganz großer Fan von.
Ja, verstehe ich voll. Ist ein bisschen schwierig, schnitttechnisch, das jetzt großartig zu verändern, aber da können wir ja vielleicht.
Na, dann muss ich sie einfach größer tragen, weil ich.
ja, und dann einfach hochziehen. Bis zum Anschlag. Wie sieht denn bei dir der Prozess aus, wenn du eine neue Kollektion planst? Machst du eher so immer die gleichen Sachen mit anderen Mustern, wie es viele machen, oder schaust du da schon, dass du über deinen Schatten springst und neue Sachen designst?
Ah, das ist halt eigentlich andersrum das Problem. Also ich hätte am liebsten gerne jede Saison eine neue Kollektion und ich habe einfach so viele Ideen, dass es gar nicht aufhört. Aber wenn man eine komplett neue Kollektion entwirft und die dann neu macht, dann ist das sehr, sehr kostenspielig, aber auch eben Zeit, die wir nicht haben. Und deswegen versuche ich immer so 3 bis 5 oder 8 manchmal neue Teile zu entwerfen, die dann halt wirklich auch umgesetzt werden. Mhm. Aber sonst die Teile, die halt einfach wahnsinnig gut funktionieren, die kommen auch jede Saison neu wieder, eben mit anderen Stoffen. Und dann gibt es natürlich auch so Basic-Teile, die halt immer wieder auf unserem Online-Shop einfach gut funktionieren, egal was für ein Stoff das ist. Und das Gute an unserem Online-Shop ist auch, dass die Kunden eben auf unsere Website gehen und sich irgendein Teil aussuchen und genau das in ihrem eigenen Stoff sich auswählen können. Also das bedeutet, du kannst halt selber aussuchen. Also wir haben dann irgendwie 5 oder 10 verschiedene Stoffe im Angebot und dann können sie auf den Stoff klicken, den sie haben wollen und dann wird genau das produziert.
Also Kaiser, kannst du dann auch wieder neuen Hosen kaufen, sobald es die weiten Hosen gibt?
Wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte, würde ich das definitiv tun. Das steht komplett außer Frage. Gibt es denn deine Sachen nur bei dir im Online-Shop oder kann man sie auch woanders finden?
Leider nur bei mir im Online-Shop. Also wir haben leider durch Corona alle unsere Vertreter und unsere Stores, mit denen wir zusammengearbeitet haben, vorher verloren. Ich verstehe das auch total. Die haben natürlich ein sehr kleines Budget, die Einkäufer momentan. Und die wollen natürlich auch safe sein und nur noch die Marken einkaufen, die halt zu 100% funktionieren. Wenn sie halt ein kleines Budget haben und Nike funktioniert halt einfach gut, dann kaufen sie natürlich ganz viel Nike ein.
Ja, vor allem ist das auch Ware, die man mal in der Hand halten muss. Also das ist ja wirklich was man am besten im Store sieht, anprobiert und dann halt zu schätzen lernt.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut, wenn die Stores momentan geschlossen sind und das sieht ja eher schlecht aus, dann genau. Aber es ist auf jeden Fall auch unser Ziel, zukünftig in den ganzen Geschäften zu verkaufen. Am liebsten halt eben kleine Concept-Stores, weil dann können die Kunden eben auch richtig bedient werden.
Wie läuft das jetzt ab? Du kannst ja nicht nach Japan fliegen, um Stoffe auszusuchen. Bestellst du dann einfach blind beziehungsweise schaust dir Bilder an? Macht das einen großen Unterschied, wenn man die nicht in der Hand haben kann?
Das ist echt ein krasses Unterschied auf jeden Fall. Also wenn ich vor Ort bin, dann sehe ich ja auch einen ganzen Meter und weiß dann auch, wie der Stoff fällt oder was der für eine Qualität hat. Aber momentan ist es so, die schicken uns Samples, also Swatches. Die sind dann so viereckig und dann sind da verschiedene Muster drauf.
Also wie wenn ich jetzt eine Couch bestellen will und dann...
Ja, genau so ist es im Endeffekt. Und dann kann ich da einfach die Nummer angeben und so. Voll cool, voll easy. Das ist auf jeden Fall, das hilft natürlich sehr, ne, dass ich halt nicht vor Ort sein muss. Aber ja, es funktioniert. Also es geht immer irgendwie. Es gibt für alles immer eine Lösung.
Ich habe ja auch einige Susumu Ai Unisex-Teile, weil ich cool bin. Schon lange bevor die Männerkollektion. 2 Masken habe ich, oder? Ja, ich habe 2 Masken.
Ja.
Die Masken haben dir ja bestimmt ziemlich gut über die erste Welle geholfen und ich muss jetzt nochmal lobend erwähnen, dass du auch ganz gut auf diese FFP2-Geschichten reagiert hast, weil du hast so eine Art Maske für über die Maske nochmal extra gemacht, mit dem man auch FFP2-Masken mit coolen Muster haben kann.
Ja, das ist echt, also eigentlich ist mir das schon ein bisschen peinlich, weil die wollen ja eigentlich nicht aus der Pandemie irgendwie Geld machen oder so, ne? Das ist halt nicht, also die Masken sind da auch echt super günstig, aber
ihr wart aber auch eins der ersten Labels, bei denen ich Masken gesehen habe damals.
Ah ja. Also ich habe mich echt am Anfang richtig krass dagegen gestreut und habe gesagt, so, ey, das machen wir nicht. Also wir wollen jetzt nicht aus der Pandemie jetzt wirklich damit Geld machen und den anderen, also es geht uns allen schlecht und dann machen wir hier irgendwie krassen Umsatz und alle Unternehmen leiden gerade. Und dann war das irgendwie ein komisches Gefühl. Aber ich habe dann gesagt, so, hey, wir können irgendwie nähen zum Massenkaufen. So, ich kann auch nähen und meine Mitarbeiter sind eh alle weg. Wir haben eh den ganzen Tag nichts zu tun, weil alle im Lockdown. Und dann musste ich halt eben mit MP zusammen einkaufen gehen. Und dann dachten wir so, ja, okay, gut, dann nähe ich mal schnell welche. Und dann habe ich das mit den Resten aus unseren Stoffen gemacht. Und dann haben die Leute halt in den Stories das gesehen, dass ich die genäht habe und wir damit Selfies gemacht haben. Und dann fanden die das so cool, dass sie das auch haben wollten. Dann habe ich irgendwie einen Tag lang so 20, 30 Masken genäht, habe die so an Freunde verschickt, weil ich dachte, oh ja, dann tue ich mal was Gutes in meiner Freizeit und schicke das irgendwie an Freunde und Familie. Und dann ist das irgendwie komplett ausgeartet, weil dann hat irgendwie das super gut funktioniert, auch mit den passenden Haargummis, also Scrunchies nennt man die mittlerweile, oder neu wieder. Das hat dann irgendwie so gut funktioniert, dass Elle uns dann gefeatured hat. Wir hatten das natürlich dann irgendwann auch online gestellt. Dann hat uns Elle gefeatured und wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit einfach 300 Bestellungen bekommen.
Okay, krass.
Und ich so alleine, MP nachts am Packen, ich die ganze Zeit am Nähen. Es war echt eine krasse Zeit auf jeden Fall.
Und dann hat ja die CSU auch noch millionenfach Masken bei euch bestellt, habe ich gehört.
Ja, naja, also das waren wir leider nicht, aber es wäre schön gewesen, wenn wir das Geld bekommen hätten. Nein. Spaß beiseite.
Hast du neben der Maskenkollektion 2K20 noch eine andere Lieblingskollektion oder ist für dich jede Kollektion gleich cool? Mm. Oder gibt es irgendwas, wofür du dich heute schämst? Okay, 3 Jahre sind jetzt auch nicht so lang, aber vielleicht schämst du dich ja trotzdem.
Eigentlich nicht. Also ich finde halt, wenn ich in die alte Kollektion zurückdenke, dann merke ich schon, wie jung ich da war und wie ganz anders ich drauf war und dass ich einfach eine ganz andere Persönlichkeit hatte. Wenn ich jetzt meine Kollektion sehe, dann sehe ich auch, dass die ein bisschen älter ist und dass das alles so ein bisschen überlegter ist und die Designelemente sich auch verändern und so. Eigentlich ist es schön. Es ist wie so ein Fotoalbum, wo man mal so reinguckt und dann sieht, ah, okay, vor 3 Jahren, oh krass, da war ich ja ganz schön jung und viele sagen auch so, oh mein Gott, wie sah ich denn da aus? So sehe ich das im Endeffekt auch mit der Kollektion, aber jede Kollektion ist das, was ich bin und ich liebe alles, was ich bisher gemacht habe. Und stehe da auch zu 100% dahinter.
Gibt es andere Marken, die dich beeinflussen? Ja, was sind deine Lieblingsmarken, abgesehen von der, mit der du Geld verdienst? Also deine eigene.
Also welche Marke ich mag oder welche Marke mich interessiert, ist eigentlich schwierig zu sagen. Also was ich mag, ist Beams zum Beispiel, finde ich ganz toll. Nicht nur das Geschäft Beams, sondern auch die Ware, die sie produzieren, finde ich ganz cool. Aber so richtig inspirationstechnisch kommt wirklich alles aus der Kultur. Also ich versuche Bilder zu schauen, die japanische Kultur irgendwie nochmal mehr mich zu informieren darüber und auch was die Zukunft irgendwie sein könnte, wie wir vielleicht in 10 Jahren alle aussehen könnten oder eher so Bücher zu lesen, wo es mehr um das Individuum an sich geht. Das ist das, was mich eigentlich interessiert und auch beeinflusst in meinen Designs. Aber jetzt großartig so andere Brands, da bin ich so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Vor allem krass ist es auch noch, also auf der Fashion Week war es ja so, man ist zur Fashion Week gegangen oder man hat die Fashion Weeks irgendwie verfolgt und wollte irgendwie alles immer sofort wissen und war super gespannt. Und mittlerweile, dadurch, dass die gar nicht mehr da sind, lebe ich jetzt einfach komplett in meinem eigenen Bubble und interessiere mich auch gar nicht mehr dafür, was andere Leute machen. Außer natürlich auch was jetzt so nachhaltig produziert werden kann, wie nachhaltig produziert werden kann und solche Sachen halt so, was unsere Zukunft verändern könnte.
Und wie sehen wir in 10 Jahren aus?
Gute Frage.
Ich habe mal ein ganz großartiges Buch darüber gelesen, wie die Menschheit in irgendwie 10 Millionen Jahren aussehen wird, wie sich die Körper verändern. Das ist nur ein ganz kurzer Einwurf, aber ich glaube, es geht gerade um Kleidung, ne?
Ja, aber du kannst trotzdem sagen, wie die Leute aussehen.
Es ist der absolute Wahnsinn. Der Autor heißt Dougal Dixon. Der hat auch so mehrere, naja, wenn man so sagt, NTV-Dokumentationen, hat das ja immer so einen gewissen, also wenn jemand sagt, es gibt eine krasse NTV-Dokumentation, weiß ich je, dass das von Hitler und von Panzern handelt. Also die haben ja nicht sonderlich viele andere Themen. Nee. Aber das hieß
doch irgendwie, die Hindenburg.
Ja, gut, das, sowas geht alles Hand in Hand, meiner Meinung nach.
Ja, okay.
Naja, jedenfalls hat er eine Dokumentation gemacht, die hieß After Earth, glaube ich. Aber in der Dokumentation ging es nur darum, wie sich die Natur den Lebensraum zurückholen wird, wenn plötzlich halt alle Menschen weg sind. Sehr, sehr gut, weil man da dann halt sieht, wie lange es dauert, bis die Tiere wieder die Stadt beherrschen und all sowas. Aber nebenbei hat er halt Bücher gemacht, die heißen, ich glaube, After Man. Und das ist dann immer mit so einem Jump von ein paar Millionen Jahren, wie wird sich der Körper den neuen Gegebenheiten anpassen, wenn sich die Welt verändert. Und dann gibt es halt verschiedene Arten von Mensch. Es gibt beispielsweise die, die in den Schneegebieten leben. Die sehen halt so ein bisschen aus wie so ein Yeti, aber es sitzt noch ein kleiner Kontrollmensch hinten auf dem Rücken, der irgendwie mit deren Gehirn verbunden ist und denen halt sagt, du kletterst jetzt den Baum hoch und du fängst uns jetzt da die Beute. Genauso gibt es dann irgendwelche weiterentwickelten Menschen, die inzwischen über den Augen so Verschlüsse haben, sodass sie auch im Weltraum leben können. Oder eigentlich sehen alle später so aus wie so mutierte Gnus oder Kängurus. Aber es ist wahnsinnig interessant und die Zeichnungen sind halt richtig gut, weil der Typ sich so viele Gedanken macht und es alles Sinn macht, auch wenn es voll abstrus ist. Also unbedingt Dougal Dixon mal googeln.
Es lohnt sich. Dougal Dixon doodeln.
Es lohnt sich. Ja, dann wäre es auf jeden Fall das Nächste, was ich mir anschaue oder anhöre, weil ich ja dann noch mehr weiß, wie die Menschenkörper sich verändern werden.
Ja, dann kannst so du in 10 Milliarden Jahren immer noch deine Klamotten verkaufen. Das ist schon praktisch.
Wenn ich noch so lange lebe, ja.
Einfach schon mal einen Teaser für dieses Jahr 8000 irgendwas bringen. Wenn der dritte Arm schon gewachsen ist.
Das wäre verrückt, ja.
Du hast ja also vorhin gemeint, dass du auch in Tokio aufgewachsen bist.
Ja,
genau. Ich als guter Freund weiß das ja, aber unsere Zuhörerschaft weiß das ja noch nicht.
Ach ja, richtig.
Bis wann warst du dann dort? Bis nach der Uni oder?
Ja, also ich war eigentlich gar nicht so lange. Ich bin in Tokio geboren und bin dann aufgewachsen in Tokio, bis ich 12 Jahre alt war ungefähr. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Mein Vater ist übrigens auch Deutscher, meine Mutter ist Japaner, nur so zur Info. Und ja, und dann war ich in der Schule, habe dann Abitur gemacht in Deutschland und irgendwann bin ich dann wieder zurück nach Japan gegangen, war dann auch anderthalb Jahre ungefähr in Japan gewesen und habe dann mich für das Studium entschieden, aber in Berlin, weil ich einfach Lust hatte, noch ein bisschen mehr Deutsch zu sein, in Deutschland irgendwie zu verbringen. Also ich hatte ja eigentlich wirklich seit der Geburt, war ich mehr Japanerin, habe auch besser Japanisch gesprochen und kannte auch die deutsche Kultur irgendwie gar nicht so richtig. Und dadurch, dass mein Vater aber sehr darauf beharrt hat, gutes Deutsch zu sprechen und auch die deutsche Kultur richtig zu kennen, war es mir dann doch wichtig, irgendwie in Deutschland zu studieren.
Also Bier und Schweinebraten.
Und die Freiheit. Das auch und die Freiheit, die man in Deutschland so hatte als Mensch im Gegensatz zu Japan. Und ja, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Also ich habe halt auch echt krass Party gemacht und so in Berlin. Ne?
Ja, das hätte ich in Japan wahrscheinlich nicht gekonnt. Oder ich stelle mir da immer so ganz verrückte Furry-Fetisch-Partys vor. Ich war ja noch nie in Japan, aber irgendwie habe ich dann ganz komisches Bild, wenn ich so an Partys in Japan denke.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall echt crazy Stories und da gibt es auch echt verrückte Partys, das muss man schon echt sagen.
Wie würdest du so den japanischen Street-Style beschreiben im Vergleich zu dem aus Wedding 65?
Ey, nichts gegen Wedding 65, das ist so geil hier. Also der japanische Street-Style, also ich finde es halt ziemlich geil in Japan, dass die Leute eben so rumlaufen können und wollen, wie sie Bock drauf haben. Und die Japaner haben halt eigentlich nicht so wirklich eine Figur. Sie sind halt sehr schmal gebaut, sehr klein, sehr, sehr dünn und auch Frauen und haben halt keine Rundungen. Und dann tragen sie auch noch zusätzlich so das Größte, was es gibt. Und alles wird irgendwie in XL und XXL gekauft. Aber die stylen das wieder so geil, dass ich unbedingt auch so aussehen will wie die. Und dann frage ich mich einfach, in was für Größen die sich im Endeffekt begeben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Japan bei Uniqlo bin und mir eine S kaufe, dann, da passe ich gar nicht rein. Also ich, das, was halt bei mir eng sitzt, ist in Japan eine XL.
Krass.
Deshalb, also, es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, so viel Oversized-Sachen zu finden. Oder die Frauen tragen halt einfach Männersachen. Also, was ich glaube.
Ja, oder die sind halt auch kleiner als du.
Ja, auch das, ja, genau. Das,
so wie der
das
Kaiser.
Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, ja.
Wenn der Kaiser meine Hosen anziehen würde, würden die auch bis über den Bauchnabel gehen.
Ja, du bist ja auch in gewissen Weisen größer als ich. Aber als ich damals das große Glück hatte, mal für einige Tage in Tokio zu sein, dort konnte ich mich sehr, sehr gut einkleiden, weil das war auch die Zeit, da gab es noch kein Uniqlo in Europa und da bin ich durchgedreht, ach, weil ich dort das erste Mal ein Uniqlo betreten habe.
Ja, stimmt.
Und zu der Zeit gab es auch noch kein Instagram, deswegen gibt es auch nicht so viele Fotobeweise davon, dass ich dort war. Aber ich habe damals im Hypebeast-Forum gepostet, dass ich mir Uniqlo-Sachen gekauft habe und jeder hat gedacht, dass jetzt in Europa einer aufgemacht hat und mein Postfach ist explodiert. Aber so Gott will, werde ich da bald auch mal wieder hinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber.
Ja, eines Tages, wenn Herr Corona darüber, wenn sich vom Acker gemacht hat.
Ja.
Oder, Herr, das genau oder Frau Impfung in uns drin ist.
Ja, das ist auch eine andere Geschichte.
Ja, es dauert alles noch ein bisschen.
Ich bin sehr gespannt.
Gibt es denn, nachdem du schon eine Overkill-Kollabo hast, hättest du Interesse, mit anderen Brands noch in Zukunft Projekte gemeinsam zu machen?
Ja, super gerne. Also ich bin da kollaborationstechnisch sehr, sehr offen. Und kann jetzt aber nicht genau sagen, welche.
Das wäre meine nächste Frage. Was wäre denn deine Traumkollabo? Würdest du gerne mal einen Schuh machen zum Beispiel?
Also Schuh wäre dann wahrscheinlich ein Sneaker, gell?
Muss ja nicht zwangsläufig sein. Was dir halt gefällt, das ist deine eigene Marke.
Die Balance 990 machen, was zum Beispiel. Möchtest.
Also das 990, ja genau, da würde sich der MP natürlich sehr krass freuen. Nein, also wir haben so Schlappen gemacht mit einem nachhaltigen Unternehmen aus Österreich, Tessetails heißen die Mädels. Und da haben wir einen Frauenkollektiv in Marokko unterstützt, weil sie vor ihren Männern geflohen sind und dort ein neues Zuhause gefunden haben und dort diese Schuhe produzieren. Da haben wir dann unsere Reststoffe hingeschickt und da haben sie dann diese schönen Sandalen gemacht. Die gibt es auch bei uns im Onlineshop, nur so zur Info.
Sind das traditionelle marokkanische Sandalen gewesen?
Ja,
oder?
Genau. Ah, okay. Die sind dann so Mules heißen die, die sind so spitz vorne.
Ah, okay.
Die sind eigentlich ganz cool geworden und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Mädels. Ansonsten, also ich arbeite gerade momentan auch als Freelancer für ein japanisches Unternehmen, die heißen Koyo Beer. Die fangen jetzt gerade erst Bier an mit ihrem Release. Die machen kein Bier, sondern die machen wie heißt das, wenn man ein Label wieder vom Toten aufstehen lässt?
Eine Relaunch?
Neu. Ja, genau. Die machen einen Relaunch mit ihrem mit Koyo Beer. Das ist ein Tischtennis-Label.
Ah, davon habe ich schon gehört tatsächlich.
Genau. Und die bringen jetzt auch die Schuhe raus. Also ich könnte mir natürlich sehr gut vorstellen, dann irgendwann mit den Jungs eine Kollabo mit uns zu machen. Und alles, was die produzieren, wird halt auch in Japan produziert und unterstützt auch kleine japanische Unternehmen. Was
haben die nicht sehr, sehr schöne Trainingsanzüge auch gemacht?
Die machen wir gerade, also die Designs.
Ah, okay. Für die. Ich habe da vor einigen Monaten mal eine PDF zugesehen, wo Bilder davon waren. Das ist schon etwas her, aber fand ich großartig.
Cool, sehr cool. Ja, schön, dass du schon Einblick dazu hast. Ja, also seid auf jeden Fall da gespannt. Das wird natürlich auch sehr, sehr cool in der Menswear, Streetwear-Branche, was Neues.
Was sind Tischtennisschuhe?
Ansonsten, das sind, glaube ich, einfach nur Sportschuhe, aber okay. Der Ogimura heißt der, das ist so ein Tischtennis-Star in Japan gewesen und er hat mit seinem eigenen Namen einen Tischtennis-Brand gegründet, wo er dann Klamotten und auch Schuhe und Tischtennisschläger und alles Mögliche damit verkauft hat mit seinem Brand und er selber hat sie halt natürlich immer getragen, weil er das am bequemsten fand und hat dann ein Patent und sowas für die Schuhe gehabt und genau, ja, die bringen das jetzt einfach wieder raus. Aber im Endeffekt sind es einfach nur Sportschuhe, Tourenschuhe.
Sneaks.
Nachdem du gerade schon gesagt hast, dass du traditionelle marokkanische Sandalen gemacht hast, gibt es weltweit irgendwelche Kleidungsstücke aus anderen Kulturen, die dich besonders ansprechen? Ich finde sowas immer sau interessant und ärgere mich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Dass, also ich habe ja Familie in Südamerika, in Ecuador, ich war aber schon sehr, sehr lange nicht mehr da und habe auch den Fehler gemacht, im Gegensatz zu meinem Bruder, der des Öfteren da war, mir nie richtig gute Kleidung von dort zu kaufen, weil man vielleicht auch damals gedacht hat, so, weißt du, nehmen wir mal an, ich war 18 oder so, da habe ich mir gedacht, okay, da gibt's halt Ponchos, die Leute tragen Ponchos. Es ist auch total geil, es ist ein klassisches Kleidungsstück, das auch aus meiner Kultur ist, aber kann ich das irgendwie so tragen? Da war ich halt noch nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, ich trage mal irgendwas, was komplett outside der Box ist. Aber gibt es irgendwelche anderen Kleidungsstücke, die du interessant findest aus anderen Kulturen, wo du dir vorstellen kannst, dass man sowas doch auch mal einfach so tragen könnte?
Dirndl?
Aus anderen Kulturen. Ja, also ich glaube, dazu kenne ich mich einfach viel zu wenig mit anderen Kulturen aus. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, wäre, mit afrikanischen Stoffen zu arbeiten. Also afrikanische Stoffe sind ja nicht von der Stoffqualität, sondern von den Prints sehr ähnlich mit den japanischen. Also das ist halt wirklich einfach Farben zusammengewürfelt und viele verschiedene Muster und sowas. Und wenn man da irgendwie mit einem anderen Brand zusammen eine Kollabo hätte, ich glaube, da würde echt was Cooles draus rauskommen. Weil mich das auch sehr interessiert. Aber genau, dazu müsste ich mich natürlich sehr viel mehr über ihre Kultur informieren, ob man das halt auch einfach so darf oder ob man da irgendwie was Verrücktes macht und die Leute das da vor Ort nicht akzeptieren, das wäre natürlich nicht so schön. Ansonsten, was ich sehr, sehr cool finde, sind diese japanischen Getas. Das sind diese japanischen Schuhe, die man zu
die Holzschuhe?
Kimonos trägt. Genau, da würde ich auf jeden Fall gerne irgendwas Cooles draus machen.
Hast du schon mal welche getragen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich zum Tempel gehe und auch einen Kimono trage, dann habe ich dazu auch.
Wie ist das vom Tragegefühl her? Denn ich habe vor kurzem, hat meine Freundin mir gezeigt, ein Iggy Pop Interview, ich glaube Anfang der 70er gesehen.
Ja.
Und da trägt er welche. Es ist eine französische Talkshow, also ich gehe jetzt mal so von Wetten, das Niveau von der Größe her aus und naja, er kommt halt dahin, hat einen Auftritt und hat die ganze Zeit diese Schuhe an und obwohl er, glaube ich, eine neue Platte rausbringt, redet er aber auch das ganze Interview über nur über diese Schuhe. Also er hält sie immer wieder in die Kamera und möchte nur darüber reden. Ich schicke dir mal den Link dazu. Ja, und das ist auch wirklich was ich sehr, sehr gerne mal ausprobieren würde, sowas zu tragen.
Ja, also es ist ultra hart. Und wenn du mal das nächste Mal irgendwann bei uns im Atelier bist oder ins Studio gehst, dann kannst du dir welche ausleihen, weil ich habe hier welche stehen. Aber okay. Es ist einfach nur super also das sind einfach, ja, die.
Ja, aber kann man das nicht halt, kriegt man das nicht irgendwie bequem hin? Kann man da nicht so Suikoke-mäßig irgendwas machen oder so? Das wäre doch der absolute Wahnsinn.
Ja, also ich glaube, dass wenn man das irgendwie richtig schlau hinkriegen würde. Und wehe, irgendwelche Sneakerheads hier draußen klaut jetzt meine Idee.
Aber nee, die sind gerade damit beschäftigt, Dunks nachzubauen und Jordan einsam mit was anderem auf der Seite.
Ja, das stimmt. Ich habe auch noch nie so viele Releases auf einmal gesehen dieses Jahr. Also es war echt krank.
Jeden Tag neuen Schuhe.
Ja, krass, ne?
Ja.
Ja, also ich glaube, wenn man das irgendwie mit geilen Sneaker-Produkten kombinieren könnte, wäre das echt ziemlich cool.
Ich muss das mal eben googeln. Wie schreibt man Gitter?
Gitter, G-E-T-A.
Ich musste gerade daran denken, zu der Zeit, als ich mit Jason Mark gemeinsam gearbeitet habe, dem großartigen Turnschuhreiniger aus L.A., haben die mal eine Kollabo mit Sasquatch Fabrics gemeinsam rausgebracht. Und da war die Verpackung statt der üblichen Plastiktüte, in der das Reinigungsmittel ist, war eine traditionelle Socke. Ich glaube, so eine spezielle Socke, um diese Gitterschuhe zu tragen.
Aber leider
war in jedem Pack nur eine dabei, weswegen ich halt nur eine habe. Und damit kann ich nicht sehr viel anfangen, außer es mal im Air Rift tragen.
Das ist ja witzig.
Aber
eine
das
einzige.
War auf jeden Fall ziemlich gut. Und wenn ich die Schuhe bekomme, werde ich mir noch irgendwie eine zweite davon besorgen müssen. Ich glaube, die haben bestimmt im Office noch eine rumliegen.
Es gab doch auch mal eine Supreme Sasquatch Fabrics Kollabo und da waren so japanische Sexbilder drauf. Und dann,
ja, die war
vorne war eins drauf und hinten war ein anderes. Und da hinten hat man so einen riesigen Penis gesehen. Und die ganzen Leute haben das dann gekauft und sind dann richtig ausgeflippt, als sie den Backprint gesehen haben mit dem riesen Schwengel. Das war
krass, ziemlich ja, die übertreiben das immer so krass mit dem Penis. Also der ist dann irgendwie ultra riesig. Aber das ist bei allen den Edo-Zeiten-Bildern so.
Na, die Japaner.
Wenn wir mal die Gelegenheit haben, wenn wir bald mal hoffentlich wieder die Gelegenheit haben, nach Tokio zu kommen, gib uns doch mal ein paar Tipps, was müssen wir uns unbedingt anschauen? Dein Tokio-Guide möchte ich jetzt bitte.
Okay, das hättest du mir natürlich früher sagen müssen. Dann muss ich jetzt sehr tief in mein Gehirn graben, weil ich schon so lange nicht mehr da war. Also, egal wo man ist, esst einfach so viel ihr könnt. Egal, ob 7-Eleven ist oder irgendein anderer Family Mart oder so. Also das sind so Convenience Stores, heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Und da gibt es einfach schon die geilsten Sachen ever. Und da würde ich mich auch wirklich komplett durchprobieren, auch wenn die Verpackungen weird aussehen. Alles schmeckt einfach wahnsinnig gut. ja, und ansonsten, ich glaube, was viele Leute noch nicht so gut kennen, außer man folgt irgendwie Adrian, sind halt diese Tonkatsu-Geschäfte.
Schnitzel.
Dieses, genau, das ist sowas wie Schnitzel, nur auf japanische Art und Weise. Also das würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ansonsten gibt es den Stadtteil Shimokitazawa. Da sind ganz viele Secondhand-Stores in Japan und die verkaufen, dadurch, dass die Japaner nicht so gerne Secondhand tragen, ist das natürlich das Größte für alle Europäer oder andere Länder, die da Urlaub machen. Menschen, die Bock auf so richtig geile Qualität haben, aber eben auch Sachen, die man nicht mehr in die Hand kriegt. Also so Barboy-Jacken oder Burberry-Mäntel, die einfach immer noch so aussehen wie vor 50 Jahren oder so und die einfach auch wahnsinnig gut erhalten sind. Das Problem ist nur, dass die Größen sehr klein sind. Also du, Kaiser, du hättest wahrscheinlich Glück, da einiges zu finden.
Ich bin gar nicht so großartig nicht. Kleiner als Sebi. Eigentlich sind wir gleich groß, glaube ich.
Ich bin 1,76 Meter. Ich dich gerne auf.
Nein, aber du bist doch nie im Leben 1,76 Meter. Ich habe klein gesagt.
Ja, gut. Bin ich ja auch eigentlich. Ich bin zwar der Größte bei uns in der Familie, aber ja, ich weiß um meine Größe.
Kennt ihr dieses Video von Nigo bei Complex, wo er seinen Kleiderschrank vorstellt und da sind auch irgendwelche 100 Jahre alten Levi's Jeans und alles in so krasser Plastikfolie und irgendwelche verrückten Stussy-Jacken?
Ja, kenne ich. Ich habe damals, bevor ich damals in Tokio war, habe ich mir mal eine Sendung angeschaut, die Japanorama heißt, aus dem britischen Fernsehen, und da wurde auch mal von Nigo das Haus gezeigt mit der Garage, die direkt am Wohnzimmer ist und seiner gesamten Sammlung an allem, was alt ist und was ganz großartig ist. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und was ich echt lustig fand, du hast es ja vorhin angesprochen, als du von deutschen Jeans gesprochen hast und dass die irgendwie aus einem Kohlebergwerk oder so sind. Eigentlich gibt's echt deutsche Mode, die man mal mit einem anderen Blick betrachten könnte. Ich meine, ich habe halt im Ruhrgebiet gewohnt und entsprechend war ich natürlich auch mal im Bergbaumuseum, wie jeder anständige Bewohner des Ruhrgebiets. Da konnte man halt auch im...
Ja? Ja, Bergbau, ja, mein Vater interessiert sich immer sehr für solche Dinge.
Okay, aber du hast nicht dort in der Nähe gewohnt, du warst nur so mal da.
Nein, wir waren wirklich nur vor Ort. Ja,
okay. Genau. Auch mit diesem, wo es so wirkt, als würde man irgendwie 100 Meter tief in die Erde fahren, obwohl es irgendwie nur 10 sind. Und die Temperatur ist da unten irgendwie 60 Grad. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Und im Giftshop kann man halt so diese Kumpelbekleidung kaufen halt. Diese Hemden, die getragen haben, auch solche Jeans und solche Tücher. Mhm. Ja. Aber ich hatte damals dann doch nicht, war nicht bereit, mehr sowas zu kaufen, als ich mal da war. Aber könnte man sich mal anschauen, ist ganz interessant eigentlich.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Workerwear einfach grundsätzlich in vielen Ländern einfach gleich ist. Ne? Es ist ja Funktionsware immer noch. Und Workerwear ist ja also sehr europäisch inspiriert. Ne? Die ganzen Japaner, die haben das dann für sich selber übernommen und finden das mega geil. Und alle japanischen Brands beruhen sich so ein bisschen auf diese Workerwear und Military Style. Aber im Endeffekt kommt das ja wirklich von hier. Ne? Also das vergessen wir ja oft.
Da ist was dran.
Also anstatt die 6.000 Euro Wisdom-Jacke lieber mal die 3 Euro alte Kumpelbettstrauß aus dem Pott
kaufen. Kaufen da alte Workerwear und ja, wieso eigentlich nicht?
Ich hatte letztens das Glück, einen Tag bei dir im Atelier zu verbringen, als ich dort an einer Kampagne für HV gearbeitet habe. Übrigens, wer Interesse daran hat, ich habe einen schönen Artikel über die Lacoste-Polaroid-Kollabo geschrieben, kann man bei HV lesen. Und ich habe das Konzept für das tolle Shooting und Video gemacht, unbedingt anschauen. Naja, ich hatte das Glück, da bei dir im Studio zu sein und als ich an diesem Konzept saß, habe ich sehr viel, also ich habe sehr viel an so einen 90er-Vibe gedacht. Ich wollte halt mit Polaroid so ein bisschen Jugenderinnerungen darstellen und da ist natürlich für mich das Thema 90er ziemlich groß gewesen und ich habe sehr viel Musik dabei gehört und ich war sehr überrascht, als ich bei dir im Studio war, dass du die ganze Zeit die Musik laufen hattest, die ich eigentlich im Hinterkopf hatte für das Shooting, um Leute halt in Stimmung zu bringen. Was für ein großer Faktor ist Musik für dich beim Kreativsein?
Sehr groß, sehr, sehr groß. Also alles, was du da gehört hast, 90er Hip-Hop, Oldschool.
Die wahrscheinlich nur Tupac, mal, oder?
Ja, so ein bisschen Mix, ja.
Weil bei euch im Tupac Auto läuft auch immer nur B.I.G. Tupac. Sogar.
Ist das wirklich so, dass bei dir nur Tupac läuft?
Nein, nein, nein. Also das ist nur das, was Sebi denkt.
Es gibt nämlich kaum also jemanden, den ich mehr liebe als Tupac.
Aber es läuft schon viel Tupac.
Nein, also ich, das stimmt, aber ich höre grundsätzlich einfach sehr, sehr gerne 90er Hip-Hop. Einfach oldschool in allen Bereichen, also wirklich auch egal welcher Rapper. Auch wenn B.I.G. und Tupac eine andere Geschichte erzählen. und man sich ja scheinbar für einen von denen entscheiden muss, tue ich aber nicht. Und,
aber wenn, wäre es eh für Tupac. Also ist meine Meinung.
Und ja, auf jeden Fall. Also das ist super, super wichtig für mich. Meine Praktikanten, die sehr, sehr jung sind, die verstehen das teilweise noch nicht so ganz. Und um die Liebe für sie ändere ich auch manchmal die Musik auf diese neue Musik. Aber ja, grundsätzlich höre ich nur das und ich bin auch irgendwie mit meinem menschlichen Dasein in den 90ern hängen geblieben. Aber ja, also die HHV-Bilder sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Die Tiana und ich sind ja sehr dicke und sie hat mir da ihre Fotos gezeigt und das waren wirklich eine sehr, sehr schöne Polaroid-Fotos-Geschichte. Sehr, sehr schöne Kampagne.
Ja, ich glaube, darauf wollte Kaiser auch hinaus, dass er hier sich noch ein Dope abholen kann.
Etwas Bauchpinsel noch am Abend.
Du hast jetzt vorhin kurz Beams erwähnt und diese Tischtennismarke, die ihren Namen ich schon längst vergessen habe.
Cool.
Genau, ja. Gibt es sonst irgendwelche japanischen Brands, die wir im Auge behalten sollten? Also abseits vom Mainstream.
Kennt ihr bei Bore?
Sag mir was.
Das hat mir Adrian letztens gezeigt. Ich kannte es vorher nicht. Ich kann die Marke auch nicht so gut beschreiben, außer die machen das krasseste Strick, was man sich vorstellen kann. Also wirklich, dass es aussieht, selbst wenn es ein Hut ist, es sieht halt aus, als wäre es irgendwie eine Uniform von einem Marvel-Helden. Also ganz, ganz großartig.
Okay, crazy. Ach, verrückt. Ja, da bin ich so ein bisschen raus, was so diese neuen Brands angeht. Bin da irgendwie eher so alt, Beams gibt es ja schon lange, Nanamika gibt es auch schon lange und also Goldwyn, Double Taps und so, das sind so die, denen ich auch selber auf Instagram folge, wo ich auch immer sehr, sehr gerne reinschaue, aber ja, also so richtig habe ich jetzt nichts da.
Dann kaufen Darf wir dann ein Darf ich dir dann einen Tipp geben, das ist jetzt wieder ein bisschen ein anderes Thema, aber darf ich dir einen Tipp geben, was ich gerne von deiner Marke sehen würde?
Sag.
Ich möchte Homeware-Artikel sehen, mehr. Du hast ja ein paar bei dir im Shop, beispielsweise die Untersetzer für Getränke, was ich ganz großartig finde, weil ich nicht möchte, dass Getränke so bei mir auf dem Tisch stehen.
Respektierst Oder, du Holz?
Was?
Respektierst du Holz?
Ich respektiere die Sachen, für die ich bezahlt habe, also ja, alles.
Okay, dann hast du die Curb Your Enthusiasm-Folge gerade nicht im Kopf gehabt.
Achso, nee, tatsächlich nicht. Naja, wie dem auch sei. Des Weiteren hast du Untersetzer für Geschirr gemacht, aber das ist jetzt mein Tipp, den kannst du kostenlos nutzen. Ich habe von einer Marke, ich habe den Namen leider vergessen, auf jeden Fall haben die aus Canvas-Stoff so Überziehdinger für Blumentöpfe gemacht. So ein bisschen militär angehaucht. Also es ist eigentlich nur ein Sack, der halt aus dicken Canvas ist und du kannst halt deinen Ikea-Blumentopf, ich schaue gerade auf, gefühlt 18 Ikea-Blumentöpfe, die alle gleich aussehen. Du kannst die halt ein bisschen aufpeppen, indem du halt die in so ein Ding reinsteckst. Und sowas würde ich sau gerne sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie respektlos ist, wenn man so schön Stoff nimmt und da was draufstellt. Nee, aber auf das keinen Fall. Ist etwas, was ich sehr, sehr gerne sehen würde.
Ja, finde ich auch sau cool. Voll die gute Idee.
Homeware ist ja eh die neue Streetwear, seit man das Haus
nicht mehr verlässt. Ja, absolut. Ja, wir haben jetzt auch eine neue Loungewear, wollen wir jetzt mehr rausbringen. Wir haben jetzt auch ein Hoodie und eine Hose rausgebracht aus den japanischen Stoffen. Also es ist mehr so, dass du beides halt cool zusammensetzen kannst und dann halt auch mit Jeans und draußen auch gut anziehen kannst, ohne dass du jetzt immer nur Jersey trägst. Also schaut euch das gerne an. Loungewear gibt es jetzt auch und wir planen auch Bridal, witzigerweise, aber ich weiß nicht, ob euch das so interessiert.
Also ja, Brautmode gehe ich von aus, dass es das ist.
Ja, genau.
Ich habe nämlich seit ich die PDF für unseren Podcast fertig gemacht habe, es gibt leider gerade keine Fashion Week, aber sobald es wieder losgeht, ich werde das an jede Modenschau schicken, dass ich da irgendwie teilnehmen kann, dass sie wieder irgendwie mit mir sich, Silvia Gockel oder irgendwie sowas anschauen kann. Und genauso bin ich auch an Brautmodenschauen interessiert. Meine Freundin und ich, wir schauen uns immer alte Modenschauen an und ich glaube, das ist schon ganz cool. Wie sieht denn das Brautkleid aus, wenn du es machst? Ist es weiß oder ist es für welche, die schon Spaß hatten vor der Ehe?
Also es ist auf jeden Fall weiß. Es ist nicht weiß, sondern es ist mehr so off-white. Hype. Und alle Teile werden aus unseren japanischen Stoffen hergestellt, eben aus dem japanischen Kimono-Stoff. Und das sind im Endeffekt so ein Baukastensystem. Also man kann sich dann einfach einen Blazer oder eine Jacke oder ein durchsichtiges Top vorstellen, darunter dann irgendwie einen Top oder ein Kleid irgendwie aussuchen oder einen Rock oder eine Hose. Und das sind halt einfach so ein paar Teile, die wir anbieten. Das ist auch mehr so, wenn es ein Blazer ist, dann ist es etwas zum Wickeln. Wenn es ein Kleid ist, ist es zum Wickeln. Es ist sehr japanisch angehaucht auch. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, wir würden das gerne nicht verkaufen, sondern eher leasen, also rental. So viel Englisch. Mm. Was heißt denn das auf Deutsch?
Verleihen, vermieten.
Vermieten, genau. Also dadurch, dass halt viele Frauen eigentlich nur einmal so ein Teil anziehen, aber im Endeffekt nie wieder. Und dann werden die es nicht los und dann zahlen sie so viel Kohle dafür. Das ist alles nicht nachhaltig. Und wenn man sagt, hey, wir wollen aber nachhaltig sein, dann muss man doch irgendwie ein bisschen anders denken, auch Richtung Bridal. Und deswegen wollen wir diese Basic-Teile, die man ja theoretisch nur noch großartig beim Standesamt zeigen kann, weil man ja eh keine großen Hochzeiten feiern kann, wollen wir die auch zum Vermieten rausgeben.
Besteht auch die Möglichkeit, dass du dann auch neben Bridal Wear auch Groom's Wear machst, also direkt das, was der Herr tragen kann zur Trauung?
Der sogenannte Bräutigam?
Könnte ich mir theoretisch schon vorstellen. Das ist bisher noch nicht geplant, aber wenn, dann wäre es ein Kimono-Outfit für den Mann. Mhm. Aber es wäre dann nur ein Teil, also ein Anzug.
Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es wirklich sehr interessant wäre, wenn du mal ein klassisches Sakko machen würdest aus solchem Stoff.
Naja. Mhm.
Denn ich glaube, es juckt niemanden und Sevi und ich haben auch nichts unterschrieben, deswegen wir da nichts drüber reden dürfen. Aber Sevi und ich hatten letztens Market Research Talks mit einer Agentur und es ging um das Thema.
Stimmt, Preppy. Da war ja was.
Und da habe ich unter anderem lange mit denen darüber gesprochen, wie es ist, wieder Sakkos zu tragen. Und das ist auf jeden Fall was ich mir, was so zurzeit mein Hobby ist. Also mein größtes
Sakko
Hobby ist
zurzeit mal.
Ja, es gibt halt nicht viel zu tun, ne? Und Podcast hat jetzt auch nicht Priorität. Das stelle ich dann dass ich so zweimal in der Woche hinkriege, einen Sakko zu tragen, stelle ich das halt da drüber. Und jedenfalls war sehr interessant, dieses Gespräch. Wir haben uns über viele Marken ausgetauscht. Und eine der Marken, die ich zurzeit wirklich am meisten feiere, auch wenn ich nichts davon habe, ist eine US-Marke namens Rowing Blazers, die ursprünglich, wie der Name schon suggeriert, damit begonnen hat, Blazer zu machen, wie die halt von so Rowing-Teams von Harvard getragen wurden. Mhm. Und nicht nur in den USA, sondern vor allem auch in Asien haben die eine sehr große Käuferschicht. Und ich sehe halt immer saugeile Street-Style-Bilder von jemanden wie, ich weiß jetzt seinen Originalnamen nicht, von Poggy the Man. Also dieser großartig gekleidete Herr mit dem großen Hut. Und der hat ja auch immer sehr, sehr viele japanisch inspirierte Sachen, aber dann halt auch so ein Blazer dazu. Und bring doch bitte so einen Blazer raus, weil ich Blazer mag. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
Okay, also Kaiserbestellung.
Kopfbedeckung finde ich mega interessant. Schließlich ist die Kopfbedeckung auch immer eine sehr gute Werbung.
Blumentopf-Ding.
Der Tipp geht auch aufs Haus.
Ja, also wir haben hier Bucketheads.
Holzschuhe.
Aber ja, Bucketheads für Menswear kommt auf jeden Fall auch natürlich mit der Männerkollektion.
Bucketheads für Männer? Ich schaue mit Bucketheads super scheiße aus.
Ja. Hast du zufällig welche, die du nicht brauchst?
Kann man auch nicht schön reden. Nur den, den du auch hast. Den Vans.
Ach so. Den abgefahrenen.
Ja, den Handtuch, neongrünen Handtuch Buckethead, den mir die Omis von HV gegeben haben. Vielen lieben Dank.
Also ich fand's süß.
Der steht mir aber leider nicht. Ich sah komisch aus. Leider.
Fand ich jetzt nicht so schlimm.
Da nicht muss schon. Man einfach wieder rein. Ich habe es auch nie gemacht und jetzt bin ich komplett drin. Gibt es noch irgendwelche nach diesen inzwischen 1 Stunde 10 Minuten, und es tut uns auch sehr leid, dass
Sekunden.
Du wegen uns noch nicht essen konntest und du hattest ja schon vor über einer Stunde großen Hunger, hast du gesagt.
Ach nee,
gibt es noch irgendwelche Ankündigungen von deinerseits? Gibt es irgendwelche Sachen, auf die Leute sich in absehbarer Zeit freuen können?
Willst du deinen Mann grüßen?
Nutzen? Unseren nicht gerade wenigen Hörern, die wir haben. Also ich bin wirklich sehr überrascht darüber, irgendwas mitzuteilen.
Den Hörern mitteilen, das ist natürlich schön. Also wenn ihr zufälligerweise irgendwie Ideen hättet, was wir noch so machen könnten, weil wir ja theoretisch alles machen können und unsere Kunden sind ja im Endeffekt für uns das Allerwichtigste.
Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Produktidee. Die letzte,
Wenn ihr so seid wie Kaiser, dann lasst es mich wissen.
Sorry, die allerletzte Produktidee.
Okay.
Ich habe richtig lange nach einem schönen Anhänger gesucht, den man sich um den Hals machen kann, in dem das Feuerzeug gut Platz findet. Es gibt sowas aus Metall von ähnlichen Marken wie Northworks, also sehr Amerikaner angehaucht, oder halt auch mal eben aus Leder von irgendeiner besseren Lederfirma. Aber ein schönes Lederband vielleicht, an dem unten aus typischem Stoff eine kleine Tasche ist, die perfekt für ein Feuerzeug passt. Finde ich auch großartig.
Das ist auch machbar.
Und auf einer Seite könnte ja auch ein Logo sein, sodass man auch representen kann.
Also zum um den Hals wickeln, gell?
Ja, genau.
Um den Hals hängen.
Also so quasi das, was jeder zu einer Gorus-Kette trägt. Einfach so ein Lederband, vielleicht noch irgendwie ein paar Perlen mit dran. Schöne japanische Glasperlen.
Ali, wann sucht ihr denn wieder Praktikanten?
Ich habe da nämlich so ein paar Ideen.
Ja.
Also wir suchen eigentlich wieder Praktikanten für ab September.
Kaiser?
Ja, ab September.
Deine Chance, du bist ja jetzt eh in Berlin. Kannst auch ein Pflichtpraktikum machen.
Dir gut.
Schauen wir mal, Praktikum ist jetzt, also jemals wieder ein Praktikum zu machen, ist nicht so weit auf meiner Liste, aber den Traum, den ich gerade verfolge, ist irgendwann mal wieder einen Tag spaßeshalber im Einzelhandel zu arbeiten. Aber dazu machen wir dann auch ein Video-Special oder so, würde ich sagen.
Das finde ich gut, da kann ich bestimmt auch mal Uniqlo anfragen. Für
Kaiser in Gefahr.
Würden sich freuen.
Das dann auch gemeinsam mit der Rubrik, die ich gerne einführen möchte, Geschichten aus dem Einzelhandel, wo uns Leute, wenn jemand Interesse daran hat, starten wir jetzt offiziell Geschichten aus dem Einzelhandel, wir werden eure Stimme verzerren. Das wird quasi sein, wie wenn man früher in irgendeiner Talkshow hinter einer weißen Wand saß und nur der Schatten wurde gezeigt. Schickt uns Geschichten von euch aus dem Einzelhandel oder aus Jobs in der Modebranche, die total schrecklich waren. Wir verzehren eure Stimme, aber ihr wollt das der Welt mitteilen. Schickt es uns einfach. Wir beginnen ab der nächsten Folge, sage ich.
Ich wüsste da sogar schon jemanden, mit dem ihr schon länger Witze darüber macht, dass er hinter der Schattenwand mal im Podcast mitmachen kann.
Ja, perfekt.
Dann schreibe ich dir mal.
Naja, ich habe schon wieder unterbrochen. Teil dich der Welt mit.
Ah ja, stimmt.
Ach so, ich? Ach so, ja, richtig, stimmt. Das hatte ich schon ganz vergessen. Ja, das war's eigentlich schon.
Okay.
Seid nett zueinander, respektiert euch gegenseitig und ja, japanisches Karma ist ganz wichtig. Ist immer Gutes tun, dann kommt auch nichts Böses zurück. Also kommt auch das Gute zurück und nichts Böses. Also achtet aufeinander, vor allem in diesen Zeiten. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss.
Sag uns doch deine Website.
Die Website wir alle in den ist www.susumuai.com.
Und also Instagram?
Instagram ist, glaube ich, Susumuai, wie heißt das, unterstrich AI. Nee, Susumu und ja. Dann unterstrich AI, genau.
Okay, wir werden alle folgen. Des Weiteren, bevor wir jetzt diese Folge beenden, also schon mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr interessant.
Es war ein inneres Blumenpflücken war das sogar.
Süß.
Wer jetzt noch zuhört, wir verlosen. Es wird jetzt inzwischen online gehen. Ansonsten geht es morgen online, also am Samstag. Aber es wird jetzt online sein, wenn ihr das hört. Es steht ein ganz tolles neues Gewinnspiel bei uns an, Sebi. Das weißt du ja inzwischen, ne?
Das Anima Sane in Corpus Sane Gewinnspiel.
Das bedeutet Essex.
Ja.
Genau. Wir verlosen ein Modell in der Größe des Gewinners, also werdet ihr es bei Instagram sehen, des wundervollen Modells. Welches, Levi?
Kayano 14.
Genau, in einem sehr, sehr schönen Grau. Ein perfekter Schuh für den gut gekleideten Herrn oder die gut gekleidete Dame. Checkt das alles. Viele Grüße an Essex und an Bam Berlin dafür, dass sie uns supporten. So, macht alle mit, folgt uns allen bei Instagram, kauft den Shop von Alisa leer.
Tut es.
Seid gute Menschen.
Kann man den Shop leer kaufen, wenn alles on demand gemacht wird?
Gibt es da Resell?
Kann man die Sachen bei StockX verkaufen?
Versucht es mal. Okay. Ich würde mich freuen.
Alles klar, dann.
Wenn ihr eure Frauen glücklich machen wollt, so wie ich, weil ich ein toller Mann bin, dann schenkt ihnen zum Geburtstag die Kleider von Alisa.
Hat seine Frau wirklich sehr glücklich gemacht mit unseren Sachen. Also vielen Dank auch dafür, Sebi.
Sehr gerne.
Dass du immer schön bei uns in unserem Online-Shop einkaufst.
Danke für den guten Preis.
Und uns unterstützt. Na klar doch.
Alles klar. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, meine Freunde.
Ich danke euch.
Macht's gut. Bye.